SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. In einer Woche, in der es ums Geld geht, wie die hunderte Milliarden Euro an Steuereinnahmen und an neuen Schulden im kommenden Jahr ausgegeben werden sollen. Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt für 2026 ab. Die schwarz-rote Koalition plant Ausgaben in Höhe von knapp 525 Milliarden Euro. Ein gutes Stück davon soll über Schulden finanziert werden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD hat das am Abend im ZDF-Heute-Journal nochmal verteidigt. Klingbeil sagte, er habe Respekt vor den gewaltigen Investitionen.
Aber es ist doch genau richtig, dass wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen. Zum einen geht es darum, unsere Sicherheit auf den Vordermann zu bringen, in die Bundeswehr zu investieren, die Ukraine zu unterstützen. Und auf der anderen Seite investieren wir in die Zukunftsfähigkeit und die Modernisierung unseres Landes. Also wir nehmen jetzt Geld in die Hand, um die Straßen, die Brücken, die Schulen, die Digitalisierung voranzubringen. Das ist gut, dass wir unser Land auf Vordermann bringen. Und dafür ist dieses Geld richtig verwendet.
Außerdem betonte Klingbeil, dass er die Rente reformieren will. Seiner Meinung nach gibt es keinen Generationenkonflikt und diesen müsse man auch nicht herbeireden. Gestern zum Auftakt der Haushaltswoche hat der Bundestag erstmals den Etat für das neu geschaffene Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung beschlossen. Für 2026 stehen knapp 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld fließt unter anderem in digitale Infrastruktur und Bürgerdienste. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Dietrich Karl Meurer.
Digitalminister Carsten Wildberger von der CDU sieht in dem Etat ein Signal für einen handlungsfähigen und digitalen Staat. Neben Mitteln für eine Modernisierung von Verwaltung und Bürgerdiensten ist der Rückbau von Bürokratie geplant. Ein Ausgabenschwerpunkt wird der Ausbau des schnellen Breitbandinternets. Die Gelder dafür stammen aus dem Extratopf des Bundes, der große Infrastrukturprojekte finanziert. Das sogenannte Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. 2,25 Milliarden Euro. Auch der Mobilfunkausbau wird unterstützt, wenn auch mit weniger Mitteln als in diesem Jahr. Kürzungen gibt es auch bei Forschung zu Drohnen, Lufttaxis und künstlicher Intelligenz.
Ins Ausland. US-Präsident Donald Trump hat zwei weitere Treffen für eine Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Vertretern der Ukraine. Diese Treffen sollen wohl zeitgleich stattfinden. Die Einzelheiten von Stefan Ewerts.
Sowohl die US-Regierung als auch die ukrainische Führung haben mitgeteilt, dass die Ukraine den wichtigsten Punkten des Planes von Präsident Trump zugestimmt habe. Schon in den nächsten Tagen soll der ukrainische Staatschef Selenskyj zu einem Treffen mit Trump reisen, um letzte offene Fragen zu besprechen. Trump hat außerdem den US-Sondergesandten Witkoff angewiesen, sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zu treffen. Gleichzeitig ist laut Trump ein Treffen des Staatssekretärs im US-Verteidigungsministerium Driscoll mit den Ukrainern geplant. Trump schreibt dazu auf seiner Plattform Truth Social, es gäbe zu seinem Plan für die Ukraine nur noch wenige Streitpunkte.
Das Urteil gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist rechtskräftig. Das hat das oberste Gericht Brasiliens bestätigt. Demnach muss Bolsonaro nun die 27-jährige Haftstrafe verbüßen, die gegen ihn wegen eines Putschversuches verhängt wurde. Die Europäische Union hat sich auf einen besseren Schutz von Hunden und Katzen geeinigt. Ziel der neuen Regeln ist es, klare Standards für Zucht und Verkauf einzuführen und die Herkunft der Tiere besser zurückverfolgen zu können. Andreas Meyer-Feist mit den Einzelheiten.
EU-Kommission, EU-Länder und das Europaparlament haben die Hundemafia im Visier, die mit illegalen Welpenverkäufen Millionengeschäfte macht. Erstmals soll es EU-weit einheitliche Mindeststandards geben für Züchter, Verkäufer und Tierheime. Und klare Anforderungen an Gesundheitsvorsorge, Unterbringung, Ernährung, Bewegungsmöglichkeiten und soziale Kontakte. Außerdem sollen Online-Verkäufe besser kontrolliert werden, damit Anbieter eindeutig identifizierbar sind. Ein Kernpunkt ist die verpflichtende Kennzeichnung von Hunden und Katzen. Herkunft und Gesundheitsstatus sollen dadurch klar nachvollziehbar werden.
In den USA müssen ausländische Touristen ab Januar deutlich mehr für den Eintritt in beliebte Nationalparks zahlen als Einheimische. Darunter etwa Yellowstone, die Everglades und die Rocky Mountains. Das hat das US-Innenministerium mitgeteilt. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Anne Schneider.
Der Jahrespass für alle Nationalparks wird für Reisende aus dem Ausland dann $250 kosten. Aktuell sind es $80. Wer nicht in den USA wohnt und keinen Jahrespass hat, soll dann für die meistbesuchten Nationalparks zusätzlich zur Eintrittsgebühr von $15 oder $20 einen Aufschlag von $100 pro Person entrichten. Die Erhöhung geht auf eine Anweisung von US-Präsident Donald Trump zurück. Damit solle sichergestellt werden, dass die US-Steuerzahler den größten Nutzen von den Nationalparks hätten, so das Innenministerium. Deshalb sollen US-Bürger auch bei den Genehmigungs- und Reservierungssystemen Vorrang vor ausländischen Besuchern erhalten.
Städtische Gebäude in Kaiserslautern werden ab dem kommenden Jahr nur noch mit grünem, also nachhaltigem Strom versorgt. Möglich macht es ein Projekt von der Stadt, den Stadtwerken und der zentralen Abfallwirtschaft. SWR-Reporter Lukas Schulz berichtet.
Ab Januar kommt der komplette Strom für alle städtischen Gebäude aus Kaiserslautern selbst, und zwar direkt vom Biomasse-Heizkraftwerk der zentralen Abfallwirtschaft. Dieser grüne Strom entsteht, indem Grünschnitt, Holzreste oder Bioabfall verbrannt werden. Diese Methode verursacht viel weniger CO2 als die Stromproduktion aus fossilen Energien. Mehrere tausend Megawattstunden liefert die Abfallwirtschaft künftig pro Jahr, um zum Beispiel städtische Schulen oder Ämter mit Strom zu versorgen. Für die Stadt bedeutet das dann nicht nur mehr Unabhängigkeit von schwankenden Strompreisen, sondern auch knapp 2500 Tonnen CO2 weniger jedes Jahr.
Und zum Fußball. Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Champions League den englischen Topclub Manchester City mit 2:0 besiegt. Sportvorstand Simon Rolfes war nach dem Spiel glücklich darüber, endlich eine der richtig großen Mannschaften geschlagen zu haben.
Was mich aber freut, ist, wie wir aufgetreten sind, das war anders als auch schon die Spiele davor. Und deswegen haben wir uns auch den Sieg in gewisser Weise auch verdient, dass wir daraus gelernt haben. Und das haben wir auch gesagt, du kannst ja verlieren, aber du musst aus diesen Spielen was mitnehmen und was daraus lernen und stärker werden. Und das haben wir gemacht und das haben die Jungs auch heute gezeigt.
In der zweiten Partie mit deutscher Beteiligung hat Borussia Dortmund gegen den spanischen Club FC Villarreal mit 4:0 gewonnen. Heute Abend geht's weiter mit dem 5. Gruppenspieltag in der Champions League. Eintracht Frankfurt empfängt den italienischen Club Atalanta Bergamo und Bayern München muss bei der englischen Mannschaft FC Arsenal antreten. Anstoß beider Spiele ist um 21 Uhr und wir übertragen live und in voller Länge hier in SWR Aktuell.
SWR Aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute meistens trüb, neblig oder bewölkt. Ab und zu Regen, oberhalb von 500 Metern fällt auch Schnee. Am Nachmittag wird es dann etwas freundlicher. Es kann auch mal kurz die Sonne herauskommen. Die Höchstwerte heute 0 bis 7 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es gehört zu Weihnachten einfach dazu, dass wir uns etwas schenken. Die meisten kaufen Geschenke im Geschäft oder bestellen im Internet. Einige basteln auch etwas selbst. Egal, ob der Beschenkte weiß, was er bekommt oder ob es die große Überraschung ist, es darf ruhig etwas kosten. In diesem Jahr wollen die Deutschen im Schnitt 263 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das ist zwar etwas weniger als 2024, aber immer noch eine ganze Menge. Was ist der Wert des Schenkens? Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und heute soll es um den Einfluss auf unsere Gefühlslage gehen. Das bespreche ich mit Julia Scharnhorst, Psychologin und Coach. Frau Scharnhorst, warum gibt uns Schenken gerade zu Weihnachten ein so gutes Gefühl?
Das ist tatsächlich in uns regelrecht biologisch verankert. Das aktiviert unser Belohnungssystem, unser hormonelles Belohnungssystem. Wenn wir schenken und auch beschenkt werden, dann empfinden wir Freude, wir erleben Nähe, wir erleben Vertrauen. Das sind so wie kleine Feuerwerke im Gehirn, die uns zeigen, wir freuen uns, wir sind verbunden und wir tun was Gutes.
Und dann Heiligabend, da hat man manchmal den Eindruck, dass manche lieber etwas verschenken, als beschenkt zu werden. Ist das wirklich so oder gaukeln diese Menschen das nur vor, weil sie die Freude der anderen über ein Geschenk für ihr Selbstwertgefühl vielleicht brauchen, ja, oder auch vielleicht, um an Weihnachten im Mittelpunkt zu stehen?
Nein, nicht wirklich. Also tatsächlich ist Schenken, wenn das freiwillig erfolgt, für denjenigen, der das tut, wirklich etwas, was sehr zufrieden macht, sehr viele positive Wirkungen hat. Das muss aber freiwillig sein. Dann hat man das Gefühl, auch Mensch, ich habe Menschen, die ich lieb habe, denen ich was Gutes tun kann. Das gibt so eine soziale Wärme, es stärkt auch gleichzeitig den Selbstwert. Und wir sehen das in der Forschung tatsächlich, Menschen, die regelmäßig auch anderen was Gutes tun, die sind wirklich wirklich zufriedener mit sich und der Welt.
Weihnachten ist die Hochzeit des Schenkens, aber auch sonst machen wir uns gerne mal eine kleine Freude. Da gibt's ja die Redensart, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Stimmt das? Stärken Geschenke soziale Bindungen?
Ja, also das ist tatsächlich die Hauptfunktion von Geschenken, wenn man da mal etwas genauer hinguckt. Das machen viele Kulturen, das machen sogar Tiere. Das sind wirklich soziale Brücken, sozialer Kleber, zeigt einfach auch Aufmerksamkeit. Wir drücken damit aus, dass wir Beziehungen haben, dass die uns wichtig sind. Wir drücken Dankbarkeit aus, auch mit Geschenken. Es gibt sogar Geschenke, die Frieden signalisieren sollen. Also man würde sich nämlich zum Beispiel nichts schenken, wenn man im Streit liegt. Also das zeigt wirklich auch Wertschätzung. Also ein Geschenk ist immer eine Botschaft.
Schenken kann aber auch nach hinten losgehen, gerade an Weihnachten, Frau Scharnhorst. Das kennen wir alle an Heiligabend, wenn da unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Mhm. Wenn das Geschenk nicht passt, man enttäuscht ist, wie sollte man sich verhalten?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich, die Höflichkeit gebietet immer, sich zu bedanken für ein Geschenk und zumindest ja ein bisschen Freude zu zeigen, weil das sonst als sehr verletzend, sehr beleidigend erlebt wird. Man könnte vielleicht später mal ein kleines Wörtchen dazu sagen oder über jemand Dritten nächstes Mal vielleicht was anderes.
Um all diesen kleinen Missverständnissen, die beim Schenken passieren können, aus dem Weg zu gehen, ja denen sozusagen ein bisschen vorzubauen, da sagen einige Menschen ganz konsequent, nee, wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Das wird dann auch im Familien- und Freundeskreis ganz offen kundgetan. Machen die sich da ein Stück weit ein bisschen was vor oder ist das ernst gemeint oder hoffen die vielleicht sogar, ich sag das, aber ich krieg dann doch ein Geschenk?
Ja, das macht es tatsächlich schwierig. Man muss sich dann wirklich sehr konsequent dran halten, nicht? Wenn alle sagen, nein, wir schenken uns nichts und einer tut es dann doch und erwartet, dass die anderen sich alle ganz doll freuen, dann wird das ungleichgewichtig. Und das mögen wir nicht. Beim Schenken möchten wir wirklich ein Gleichgewicht haben. Und da gibt es so unausgesprochene soziale Regeln. Ich würde da vorschlagen, sich dann lieber darauf zu einigen, dass man sich etwas schenken darf, aber wirklich nur zu einem sehr, sehr geringen materiellen Wert. Und wenn das irgendwie eine schöne Weihnachtsschokolade ist, weil wie gesagt, der Austausch von Geschenken hat schon eine sehr wichtige soziale Funktion. Zeigt, wir gehören zusammen, wir mögen uns, wir sind uns wichtig. Und wenn man das weglässt, dann ist tatsächlich eine Lücke.
Vielen Dank, Julia Scharnhorst, Psychologin und Coach. Der Wert des Schenkens, unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich mit der Kommunikationsexpertin Stefanie Voss über immaterielle Geschenke.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Nachmittag zum Strategiedialog Automobilwirtschaft nach Stuttgart, einer Veranstaltung der baden-württembergischen Landesregierung. Im Mittelpunkt der Gespräche steht das geplante EU-Verbrenner aus für Neuwagen ab 2035. Knut Bauer.
Neben Bundeskanzler Merz werden EU-Kommissar Séjourné und Vertreter von Automobilherstellern und Zulieferern an den Gesprächen teilnehmen. Auf Einladung von Ministerpräsident Kretschmann soll es um Fragen gehen, die vor wenigen Wochen auch auf dem Autogipfel beim Kanzler besprochen wurden. Technologieoffenheit beim geplanten Verbrennerverbot für Neuzulassungen und eine mögliche Verschiebung des Termins 2035. Wir müssen mehr Zeit haben, sagte Kretschmann vor dem Treffen. Man müsse der EU klarmachen, dass die Ziele flexibilisiert werden müssten. Der Grünen-Politiker sieht die heimische Automobilindustrie in der Zange zwischen dramatischen Einbrüchen auf dem chinesischen Markt und Zollaufschlägen in den USA.
Vorher wird Friedrich Merz in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag das Wort ergreifen. Mit Spannung wird erwartet, wie der Bundeskanzler den Ton setzen wird und auch was er sagen wird. Und wir übertragen diese Generaldebatte hier in SWR aktuell live ab 9 Uhr. Und während der Bundeskanzler also am Nachmittag in Stuttgart ist, hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel einen wichtigen Termin im Polizeipräsidium Heilbronn. Dort will der CDU-Politiker die neue elektronische Akte für die Polizei vorstellen. Sie soll unter anderem dafür sorgen, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte ihre Daten reibungsloser austauschen können. Jens Niesing.
1. Januar ist der Stichtag. Dann müssen alle Gerichte, Staatsanwaltschaften und die Polizei in Deutschland mit der elektronischen Akte arbeiten. So sieht es ein Bundesgesetz aus dem Jahr 2017 vor. Die Polizeien mehrerer Bundesländer haben in den vergangenen Jahren schon Pilotprojekte gestartet. Bei der Polizei in Baden-Württemberg wird die Akte seit März 2022 schrittweise eingeführt. Den Anfang hat Ulm gemacht. Die E-Akte gilt als zentraler Baustein, wenn es darum geht, die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland zu digitalisieren.
Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in Speyer legt heute seinen Bericht über die Finanzen der Kommunen im Land vor. Die Schuldenlast der Städte und Gemeinden wächst weiter. Das gilt auch für die Landeshauptstadt Mainz. Im Stadtrat wird heute über den Haushalt für das nächste Jahr gesprochen. Der Entwurf sieht ein Minus von mehr als 160 Millionen Euro vor. Tjada Huchtkötter.
Der Schuldenberg der Stadt Mainz wird im kommenden Jahr noch größer. Denn im Haushaltsplan 2026, der heute im Stadtrat das erste Mal besprochen wird, steht ein noch größeres Minus als im vergangenen Jahr. Eigentlich wollte man mehr Geld einnehmen, unter anderem durch eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Diese Einnahmen würden allerdings im kommenden Jahr laut Stadt nur geringfügig wachsen.
Im Europäischen Parlament in Straßburg steht heute die Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen auf der Tagesordnung. Die Abgeordneten stimmen über Altersgrenzen ab. Katrin Schmidt.
Die Europaparlamentarierinnen und Parlamentarier werden damit wohl den Druck auf die EU-Kommission erhöhen, konkrete Regelungen für etwa ein Social-Media-Mindestalter vorzulegen. Laut dem Initiativbericht des zuständigen Parlamentsausschusses soll Kindern unter 13 Jahren der Zugang zu Instagram, TikTok sowie YouTube und vielen weiteren sozialen Netzwerken und Videoplattformen verboten werden. Von 13 bis 16 Jahren wäre demnach eine Nutzung nur mit Zustimmung der Eltern erlaubt. Und die Alterskontrolle müsse demnach über eine zuverlässige und datenschutzsichere Methode erfolgen.
Tiere weltweit aus dem All beobachten, das ist die Vision von Icarus, einem Projekt des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Die Antenne zur Datenübertragung befand sich auf dem russischen Teil der internationalen Raumstation ISS. Deshalb wurde Icarus mit Beginn des Ukraine-Krieges beendet. Heute nun soll von der US Air Force Base im kalifornischen Vandenberg ein Kleinsatellit ins All abheben, mit dem das Projekt Icarus dann wieder durchstarten soll. Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt und zwar direkt vor unserer Haustür. Die deutsche Mannschaft startet in Stuttgart gegen Island in die Vorrunde. Außerdem werden Spiele in Trier und Dortmund ausgetragen und auch in den Niederlanden. Wie groß die Vorfreude ist und wie die Chancen der deutschen Frauen stehen, das haben wir Passanten im schwäbischen Metzingen gefragt.
Deutsche Spiele gucke ich alle, wenn es kommt, das ist klar.
Ich finde es ganz total positiv, dass die Frauen etwas mehr in den Fokus kommen. Frauenfußball, Frauenhandball, einfach, dass das so mehr in der Öffentlichkeit ankommt.
Natürlich, diese Weltmeisterschaften, das sind ja besondere Ereignisse da. Ich denke, das ist schon eine wichtige Sache. Für unsere nationale Identität ist es auch wichtig, dass wir als Deutsche zumindest auch dazu stehen und sagen, wir sind dabei.
Ich denke, die erste Gruppe wird schon schwierig, weil Serbien und so. Aber ich denke, die erste Runde schaffen sie auf jeden Fall.
Ich denke, sie werden weit kommen.
Gerade diese kleinen Nationen, zum Beispiel Island, die haben solche guten Trainingsvorbereitungen, dass ich nicht weiß, ob man da so ungeschoren davonkommt. Wir werden sehen, ne?
Ich schätze mal, dass wir dieses Jahr vielleicht sogar einen Podestplatz machen.
Na, schauen wir mal. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Deutschland spielt gegen Island heute Abend, Anwurf um 18 Uhr. Es wäre aktuell Infodate am Morgen mit einem pickepackevollen Tag für den Bundeskanzler, für Friedrich Merz. Am Vormittag, da verteidigt er die Politik der schwarz-roten Koalition gegen die Kritik der Opposition in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Dann steigt er in den Flieger und ist am Nachmittag in Stuttgart beim Autostrategiedialog der baden-württembergischen Landesregierung. Wir haben ja gerade darüber berichtet. Es wird also ein stressiger Tag für Friedrich Merz.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Nun stellt die Technikerkrankenkasse am Vormittag ihren Stressreport 2025 vor. Warum das politisch bedeutsam sein könnte, das erklärt uns Lucrezia Gatter.
In einer bundesweiten repräsentativen Umfrage wurden 1407 Menschen telefonisch befragt. Spannend wäre es natürlich gewesen, wenn einer der Befragten der Bundeskanzler gewesen wäre. Dann hätte er etwa auf diese Frage aus dem Report antworten müssen. Viele Menschen stehen in ihrem Alltag oder Berufsleben unter Druck und sind hohen Anspannungen und Belastungen ausgesetzt. Wie ist das mit Ihrem persönlichen Belastungsgrad? Fühlen Sie sich häufig gestresst, manchmal, selten oder nie? Vermutlich fühlt sich der Kanzler aktuell häufig gestresst. Zum Beispiel von der jungen Union, die ständig Probleme machen muss. Oder der nervigen Presse, die ihn immer missversteht. Dabei sagt er doch nur laut, was er denkt. Oder vom Koalitionspartner SPD, der in Sachen Rente einfach stur bleibt. Interessant wäre auch die Antwort auf die Frage, was der Kanzler zum Stressabbau tut. Bei der Krankenkassenbefragung standen unter anderem diese Antworten zur Auswahl. Spazieren gehen, kochen, Sport treiben, gamen und zocken oder Yoga und autogenes Training. Mehrfachnennungen möglich. Ob der Kanzler im Büro die Yogamatte ausrollt oder im Kanzleramt heimlich ein Gamingzimmer eingerichtet hat, wir werden es nie erfahren. Denn wenn der Kanzler Zeit hat, will er wohl als letztes solche Fragen beantworten.
Anmerkungen von Lucrezia Gatta.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.